Und ja, ich freue mich. Papa, ich danke dir einfach für uns als Ekklesia. Ich danke dir für das, dass wir hier für uns versammeln dürfen in aller Freiheit, dass wir, ja, dass wir hier ganz offen, ehrlich vor dich treten dürfen und alles aussprechen dürfen, was du uns aufs Herz legst. Und du hast mit Uwe zu ihm gesprochen, du hast ihm was aufs Herz gelegt, dass er uns jetzt sagen wird und mit uns teilen wird. Und ich bitte dich einfach, dass du ihm jetzt den Mund öffnest und ihm ja, inspirierst, wirklich uns zu leiten, uns zu führen und die Wahrheit auszusprechen, die du für uns bereitet hast. Danke, dass er Teil von Ekklesia ist, dass er Teil der Gemeindeleitung geworden ist jetzt für sein Herz und ja, für das, dass wir Königskind sein dürfen und jetzt einfach dem ja, König zuhören und das, ja, ich bitte dich einfach, Jesus, dass du uns mit hineinnimmst in deinen Plan für das, was du bereitet hast und was du vorhast für Rot am See, für Deutschland, für die Welt. Ja, danke, dass wir deine Kinder sein dürfen und segne du jetzt Uwe und uns als Gemeinde. Amen.
Vielen Dank. So, vielen Dank für das Gebet. Es ist mir eine Freude, euch auch hier dienen zu dürfen und etwas von dem weiterzugeben, was Gott mir aufs Herz gegeben hat. Und ich werde einiges, heute soll es um Glauben gehen und Glaube und Errettung, wie wir hier auch schon hörten. Es ist ein unglaubliches Wunder, was Gott durch den Glauben ermöglicht und darüber möchte ich etwas mehr heute reden, aber ich habe gedacht, ich werde vielleicht noch ein paar Worte zu mir sagen, weil vielleicht ist doch der eine und der andere, der mich vielleicht so nicht kennt. Also wie gesagt, mein Name ist Uwe Braun, komme ursprünglich aus Asunción. Wer weiß, wo Asunción liegt? Schon mal gehört? Ein paar Leute, cool, sehr schön. Das liegt in Südamerika und ist die Hauptstadt von Paraguay. Dort sind wir aufgewachsen, ich und meine Frau. Und unsere Eltern sind mein Vater ist nach dem Zweiten Weltkrieg ausgewandert dort nach Südamerika und daher sind wir dort in deutscher Familie daheim, deutsch gesprochen, aber dann in Paraguay dort aufgewachsen. Sehr schönes Land, also wer die Möglichkeit hat, mal dahin zu gehen, könnt ihr das wirklich mal anschauen und auch die Wärme der Leute kennenlernen, ist sehr herzlich und so, das ist etwas sehr Schönes. Wir sind dort, wie gesagt, aufgewachsen. Ich war in den ersten Jahren meiner Berufstätigkeit im wirtschaftlichen Bereich tätig, bis wir nach fast 7 Jahren in einer Firma von unserem Pastor in der Gemeinde angerufen wurden und gefragt wurden, ob wir uns vorstellen könnten, die Jugend in unserer Gemeinde zu übernehmen. Und das war dann eine größere Entscheidung und Linda und ich, wir haben gebetet und wir haben von Gott empfunden, dass es dran ist. So haben wir gekündigt da und sind dann eingestiegen in die Gemeindearbeit, haben dort fast 2 Jahre Jugendbereich dort dienen dürfen und das war sehr kostbar, war sehr interessant, was Gott so tut. Wir haben immer schon ein Herz gehabt für Jugendliche. Linda ist auch Erzieherin und hat auch immer bei Kindern gedient und in dieser Zeit, das waren fast 2 Jahre, die wir dann da tätig waren, hat Gott zu uns gesprochen und hat gesagt, er möchte, dass wir noch auf die Bibelschule gehen. Wir haben das eine Weile bewegt und das war dann noch eine größere Entscheidung, weil wir uns dann damit befasst haben, auch dort Paraguay zu verlassen. Und ich weiß an einem Tag, ich werde einiges so ein bisschen auch zeugnishaft aus meinem Leben erzählen, weil das mit dem Thema auch zu tun hat, weil das immer mit Glaubensschritten zu tun hatte. Und von daher erzähle ich ein bisschen was von diesen Wegen. Ich bin in den Tagen, wo es bei uns so schon klar werden musste, ob wir tatsächlich auswandern, bin ich manchmal so an den Fluss gegangen, es gibt den Paraguay-Fluss dort und habe mir Zeit genommen, da zum Beten. Ich weiß ganz konkret, an einem Tag war es dann wirklich so klar vom Geist Gottes, dass ich das so empfand, dass es wirklich dran ist. Und ich kam, Linda betete natürlich auch, wir hatten zusammen gebetet, aber wir hatten auch unsere Zeiten natürlich jeder für sich, weil es ist mir immer wichtig in der Ehe, dass wir wirklich in Einheit dann auch die Entscheidungen treffen da zusammen. Und dann kam ich nach Hause und wir tauschten uns aus darüber. Ich sage, was denkst du? Und wir fingen an, das ein bisschen klarer zu werden. Und da wurde uns beiden klar, dass der Schritt jetzt dran ist. So, wir sind 2003 sind wir dann hier nach Deutschland gekommen, in den Norden zum Glaubenszentrum mit 6, 7 Koffer. Wir hatten 2 Jungs, die uns schon dort in Paraguay geboren wurden und Linda war schwanger mit dem dritten. Und so kamen wir nach Deutschland und sind da in den Norden gezogen. Ich wusste, ein paar Sachen wusste ich so von der Bibelschule, aber so einige Sachen wusste ich nicht. Und wie wir wohnen würden, wir haben da gab es auch so ein bisschen so eine andere Information, dass ich dachte, wir hätten vielleicht so irgendwie Apartments als Familie und wir würden so ein bisschen noch für uns wohnen. Als wir dann da waren, wurde uns vorgestellt, dass wir so in 2 Zimmer sind und dass wir gemeinsame Küche und so weiter. Also waren manche von den Gegebenheiten ziemlich anders, als wir es uns vorgestellt hatten. Aber Gott ist gut, ja. Gott hat das alles wirklich so vorbereitet und wir durften in dieser Zeit unser Herz auch neu prüfen und sehen, wenn man dann schon auch Haus gehabt hat und dort auch mit Garten und so weiter und dann aber wieder sich mal wieder einschränken auf viel weniger und dann ist die Konzentration wieder so auf das wirklich, was Reich Gottes ist. Und das waren kostbare 2 Jahre, die wir dort im Glaubenszentrum leben konnten. Es war der beste Einstieg hier in Deutschland, weil wir so viele Geschwister kennengelernt haben, die einfach nur das im Fokus hatten, gerade im Glauben zu wachsen, Gott kennenzulernen. Wie ist Gott eigentlich? Was hat er denn vor? Wie kann ich im Glauben ihm näher kommen? Wie kann ich seinen Wegen folgen? Es hat mich sehr bewegt, wirklich so viele Leute an einem Platz zu sehen, die einfach diesen Fokus haben, Gott näher zu kommen. Und das ist im Glauben und im Geist, merkst du dann, das ist so eine Multiplikation, die dann geschieht, wenn du so zusammen bist an einem Platz, weil das natürlich auch total ermutigt. Ja? Und wenn der eine mal vielleicht seinen Down hat, sind die anderen da, die immer wieder für dich bereit sind, auch zu beten und so. Das waren wirklich sehr, sehr kostbare Jahre. Mich hat auch sehr bewegt, wie ein Geist des Fastens zum Beispiel gepredigt wird und die Leute, die haben wirklich sich Zeit genommen, um Durchbrüche im geistlichen Leben zu haben, waren sie bereit, auch Fastenzeiten einzulegen. Ja, Fasten ist nochmal ein ganzes Thema so, aber ich weiß, einmal saßen wir standen im Lobpreis und ein junger Mann, der kommt so während dem Lobpreis zu mir und sagt, kannst du mal für mich beten? Ich sage, ja, ich kann gern für dich beten. Was ist denn? Sag, ich bin so schwach. Und so, ja, okay. Und dann, als ich ihm dann irgendwie die dritte Frage gestellt habe, dann sagte er, ja, das ist schon irgendwo auch normal, aber ich brauche jetzt einen Extraschub an Kraft. Wieso denn normal? Ich sagte, ja, ich bin beim 21. Tag, wo ich nichts esse. Und dachte ich, wow, okay, das ist nicht mal gerade so. Also 2, 3 Tage, das ist vielleicht so eine Sache. Aber er sagte, es ist im 21. Tag. Und dann stellte sich raus, sie hatten sich als eine Gruppe Jugendliche zusammen entschlossen, wirklich auch durch eine längere Fastenzeit zu gehen, weil sie Durchbrüche wirklich wollten in ihrem Leben. Und ich weiß, an dem Morgen war ich tief bewegt von seiner innigen Liebe, die er zu Jesus hatte. Und weil er einfach nur sowas von fokussiert war, dass dieser Durchbruch in seinem Leben kommt. Und Gott hat es gesegnet, diese Männer, wie ich gesehen habe, in einem Schuljahr, was da für Veränderungen gewesen sind, das war unglaublich, unglaublich zu sehen und sehr ermutigend zu sehen, Gott ist treu. Wenn wir uns ausstrecken und wenn wir im Glauben bereit sind, Schritte zu gehen, dann ist er treu und gerecht und segnet das. So, wir waren diese 2 Jahre dort im Glaubenszentrum und nach dieser Zeit, 2005 sind wir hier in diese Region gezogen und haben Gemeinde gebaut und in diesen Jahren war es immer wieder sehr, sehr interessant zu sehen und ich finde es faszinierend und das ist mein Thema hier heute auch, wie entsteht denn Glauben, was für unglaubliches Geheimnis ist es, in diesem Glauben zu wachsen. Und wir werden uns eine Bibelstelle anschauen. Wenn ihr Bibeln dabei habt, könnt ihr es gerne aufschlagen. Es wird auch angebeamt in Johannes Kapitel 3. Da möchte ich jetzt einige Verse lesen. Und da ist diese interessante Begebenheit von Nikodemus und Jesus. Und der Nikodemus, das war ein Pharisäer und er hat sich getraut, einige Fragen offen zu stellen. Ich finde ihn sehr mutig, weil er hat es einfach wirklich konkret gemacht und er hat Jesus gefragt, wie ist es denn eigentlich damit? Und er fing an, Fragen zu stellen und Jesus fing ihn an zu antworten. Lass uns das mal lesen in Johannes Kapitel 3. Ich lese von Vers 1. Eines Nachts kam ein Pharisäer mit Namen Nikodemus zu Jesus, der zu den führenden Juden zählte. Meister, sagte er, wir alle wissen, dass Gott dich gesandt hat, um uns zu lehren. Die Wunder, die du tust, beweisen, dass Gott mit dir ist. Jesus erwiderte, ich versichere dir, wenn jemand nicht von Neuem geboren wird, kann er das Reich Gottes nicht sehen. Was meinst du damit? Rief Nikodemus aus. Wie kann denn ein alter Mensch wieder in den Leib seiner Mutter zurückkehren und zum zweiten Mal geboren werden? Jesus erwiderte, ich sage dir, niemand kommt in das Reich Gottes, der nicht aus Wasser und Geist geboren wird. Menschen können nur menschliches Leben hervorbringen. Der Heilige Geist jedoch schenkt neues Leben von Gott her. Darum wundere dich nicht, wenn ich sage, dass ihr von Neuem geboren werden müsst. Der Wind weht, wo er will. Du hörst ihn zwar, aber du kannst nicht sagen, woher er kommt oder wohin er geht. So kannst du auch nicht erklären, wie die Menschen aus dem Geist geboren werden. Aber wie geschieht so etwas? Fragte Nikodemus. Jesus antwortete, du bist ein angesehener Lehrer Israels und trotzdem weißt du das nicht? Ich versichere dir, wir reden nur von dem, was wir wissen und gesehen haben und erzählen es weiter. Doch ihr wollt unseren Worten nicht glauben. Aber wenn ihr mir nicht einmal glaubt, wenn ich euch von Dingen erzähle, die hier auf Erden geschehen, wie werdet ihr mir dann glauben können, wenn ich euch sage, was im Himmel geschieht? Es ist noch nie jemand in den Himmel hinaufgestiegen, bis auf den Menschensohn, der vom Himmel herab auf die Erde gekommen ist. Und wie Mose in der Wüste die Bronzenschlange auf einem Pfahl aufgerichtet hat, so muss auch der Menschensohn an einem Pfahl aufgerichtet werden, damit jeder, der glaubt, das ewige Leben hat. Denn Gott hat die Welt so sehr geliebt, dass er seinen einzigen Sohn hingab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern das ewige Leben hat. Gott sandte seinen Sohn nicht in die Welt, um sie zu verurteilen, sondern um sie durch seinen Sohn zu retten. Wer an ihn glaubt, wird nicht verurteilt. Wer aber nicht an ihn glaubt, ist schon verurteilt, weil er nicht an den Namen des einzigen Sohnes Gottes geglaubt hat. Bis dahin mal Vers 18. Nikodemus fragt, wie ist denn so eine neue Geburt? Und er sagt, wie kann denn ein alter Mensch wieder hineinschlüpfen und wieder vom Neuen geboren werden? Und Jesus versucht ihm zu erklären, dass es um eine geistliche Geburt geht, um einen Neuanfang mit Gott. Und ich möchte dich gleich jetzt hier schon fragen, bist du vom Neuen geboren? Kannst du das ganz klar für dich beantworten, dass du vom Neuen geboren bist, im Geistlichen? Also im Geist vom Neuen geboren. Was ist das eigentlich? Ich merke, man spricht manchmal so und wir sagen vielleicht, wir gehören zur christlichen Kultur oder wir sind so aufgewachsen oder vielleicht bist du auch in einer christlichen Familie aufgewachsen. Aber beim Glauben wird das sehr persönlich. Beim Glauben wird das so persönlich, dass das wirklich nur du selbst beantworten kannst, ja, und vor Gott und wirklich sagen kannst, ja, ich habe mich einmal entschieden, mit Jesus zu leben. Ich weiß bei mir, und ich werde mal kurz erzählen, wie es bei mir war. Ich hatte das Vorrecht, wirklich auch von meinen Eltern von Gott erzählt zu bekommen. Und ich hatte auch schon einmal mit 9 Jahren eine Entscheidung für Jesus getroffen. Aber ich hatte danach einige Jahre, wie es so oft ist, mein Leben einfach nach meiner Lust und Laune gelebt. Und mit 17 Jahren weiß ich einmal, ich kam nach Hause und ich hatte plötzlich so eine starke Begegnung mit Gott. Und der Heilige Geist war da in meinem Zimmer. Und er sprach zu mir und er fing mir an, Fragen zu stellen über mein Leben. Und ich weiß, in diesem Zimmer, als ich da diese Fragen hörte, wurde ich so in einer besonderen Art und Weise von ihm umgeben in dem Zimmer, dass ich auf die Knie gegangen bin und angefangen habe, mit Gott zu reden. Ich hatte das lange, einige Jahre nicht mehr gemacht. Und ich fing an, Gott zu sagen und ich fing ihn an, mein Herz auszuschütten. Und da konnte ich neu Frieden schließen. Und es war in diesem Zimmer, wo ich neu sagen konnte, Jesus, ab jetzt ganz. Mein Leben gehört nicht mehr mir, sondern ich möchte wirklich diese Neugeburt komplett durchgehen und ich möchte wirklich diesen Herrschaftswechsel. Und da möchte ich immer wieder auch dich fragen, hast du das mal erlebt? Hast du einmal wirklich dich komplett entschieden für Jesus? Dass du nicht mehr der alleinige Herr über dein Leben sein willst, sondern dass Jesus es darf, dein Leben zu bestimmen. Und das ist eine so schöne, aber auch so wichtige Entscheidung, weil diese Entscheidung, die entscheidet über die Ewigkeit. Die Bibel sagt, und das lesen wir hier gerade, Gott sandte seinen Sohn und nicht dafür, dass er uns verurteilen sollte, sondern dass wir durch ihn gerettet werden. Es war Liebe, ja, von Gott, dass er seinen Sohn gesandt hat. Und wenn wir das einmal erkennen, wenn wir einmal das so sehen können, dass Gott wirklich aus dieser Liebe heraus seinen Sohn gesandt hat, damit wir unsere Last, unsere Sünde loswerden können, dass wir diese Last ihm hinlegen können und dass die sogar vergeben wird und dass sie genommen wird und diese Last von uns geht, das ist eine unglaubliche Erfahrung. Es ist so befreiend und es ist auch so eine Neuausrichtung fürs ganze Leben. Nachdem oder in dieser Bekehrung ist ja auch so ein wichtiger Teil, dass wir Buße tun, dass wir unsere Sünde ihm bekennen und dass wir sagen, bitte räum das wirklich aus. Ich habe das in dieser Zeit bei mir erleben dürfen und ich konnte ihm einige Sachen bekennen und das war unglaublich. Manche Sachen hat der Heilige Geist mir danach erst gezeigt, wo ich auf so falschem Weg war, auch in Einstellungen und Haltungen und anderen Leuten gegenüber. Ich habe das in dem Moment gar nicht so gleich gecheckt, aber gleich danach, in diesen Monaten danach, hat Gott angefangen, auch im Wort Gottes, deswegen ist es so wichtig, im Wort Gottes zu lesen. Ja, aber der Heilige Geist fing an, mir Dinge zu zeigen, wo ich komplett falsch lag. Und ich fand das so liebevoll, wie Gott das anfängt, an uns zu zeigen und wie er uns anfängt, wachsen zu lassen. Es ist ein Riesenvorrecht. Aber auch da, wo wirklich konkret Dinge sind, die wir Sünde, die in unserem Leben ist, Dinge, die Gott einfach missfallen, die uns trennen von Gott und wovon wir uns ja entschieden haben, uns gerade für Gott zu entscheiden, wenn da konkrete andere Sachen sind, die vielleicht geklärt werden sollen, da kann ich nur ermutigen, das ist auch ein sehr, sehr guter Schritt. Heutzutage reden wir seltener drüber, aber ich finde es eigentlich sehr gut, wenn wir Dinge wissen, wie wir Zachäus zum Beispiel gab von seinem gestohlenen Geld zurück, ja, und er gab sehr viel zurück. Er war bereit, auch einen Preis dafür zu zahlen, für das, was er getan hatte. Ich durfte erleben mit Jugendlichen, auch wenn sie sich entschieden für Jesus, waren unterschiedliche Sachen, die sie schon gemacht hatten und so weiter, und wie sie bereit waren, auch zu Leuten zu gehen und anzuerkennen, dass sie geklaut hatten oder verschiedene Dinge einfach zu gestehen und um Vergebung zu bitten. Es ist unglaublich, was für eine Kraft ausgeht von einer Bereitschaft, um Vergebung zu bitten. Es ist unglaublich, was Gott tut. Du gehst dahin und du fängst an, etwas zu bekennen und du sagst, du willst das in Ordnung bringen. Und was Gott dann tut, weil wir denken manchmal nur an uns, aber du weißt nicht, was Gott manchmal vorhat durch das, was du bereit bist zu tun, ja, dass du hingehst, dass du mit jemandem redest, dass du ihm bekennst, schau mal, ich habe das und das getan. Und Gott hat so unglaubliche, schöne Sachen bewirkt, dadurch, dass Leute bereit waren, auch Farbe zu bekennen, ganz klar zu sagen, weißt du, ich habe mich jetzt bekehrt und ich möchte die Dinge in Ordnung bringen. Als ich ein bisschen später damit gerungen habe, auch mich taufen zu lassen, war das so ein nächster Schritt. Und ich habe mich damit schwer getan, weil in der Schule hatte ich das schon länger Zeit eigentlich, wir waren zwar in einer christlichen Schule, aber ich weiß, in meinem Alltag war davon nicht zu viel zu sehen. Und als ich mich entschied dafür, auch mich taufen zu lassen, wusste ich, dass zu diesem Gottesdienst wohl auch viele von meiner, weiß nicht ob viele, aber einige aus meiner Schule kommen würden. Und es war ein ziemlich großer Gottesdienst, wir hatten, weiß nicht, 500, 600 Leute und bei uns war das noch so üblich, dass wenn du dich taufen lässt, dann gibst du noch vor der Gemeinde Zeugnis und du erzählst, was hat Gott denn in deinem Leben geändert. Und das ist dann schon so eine Hürde, ja, wenn du so dann in der Versammlung bist und du siehst da hinten deine Freunde und die kennen dich so im Alltag. Und das hat mir schwer gefallen. Aber es war sehr befreiend, weil ab dem Moment wussten alle klar, oh, der Uwe, der will jetzt mit Gott leben und jetzt schauen wir mal im Alltag, wie es dann ist. Was wird sich denn eigentlich ändern? Und das ist dann so, ja, eine spannende Sache, aber es hat mir auch geholfen, auch klar dann zu Jesus zu stehen. Okay, jetzt sollte auch was anders sein. Also Herr, hilf mir in diesem Leben wirklich mit dir, dir wohlgefällig zu leben. Und dann möchte ich dich auch fragen, wenn du, also diese Geburt, diese geistliche Geburt, die Nikodemus Jesus hier fragt, Jesus sagt hier, das können wir nicht erklären, weil das übernatürlich passiert, sagt Jesus. Eine neue Geburt, die geschieht übernatürlich. Wir können das nicht so komplett erklären, aber er sagt, das geschieht von Gott her. Und das ist erstaunlich, das ist ein Wunder, was da passiert, ja. Gott gibt ein neues Leben und er richtet dich ganz neu aus auf das, was Ewigkeitswert hat. Dass du nicht mehr für dieses Leben nur hier auf Erden lebst, sondern dass du anfängst, für die Dinge im Reich Gottes zu leben, zu brennen, eine Leidenschaft zu entwickeln dafür und auch so diese Gleichgültigkeit auch zu überwinden mit Gottes Hilfe, dass du anfängst, eine neue Liebe auch für die Leute im Sinne Gottes auch zu sehen. Also, dass du mehr und mehr anfängst zu beten, wie sieht Gott eigentlich die Leute, mit denen du so täglich unterwegs bist. Jesus sagt zu ihm in Vers 12, aber wenn ihr mir nicht einmal glaubt, wenn ich euch von Dingen erzähle, die hier auf Erden geschehen, wie werdet ihr mir dann glauben können, wenn ich euch sage, was im Himmel geschieht? Das fand ich so interessant, wie Jesus dann den Vergleich da auch zieht, weil er sagt, wenn er diese Neugeburt, die geschieht hier auf Erden, aber er war der Einzige, der vom Himmel zurückgekommen ist, hier auf Erden. Und er sagte, wenn ihr mir nicht glaubt von dieser Neugeburt, von diesem Wunder, was hier auf Erden passiert, wie werdet ihr mir dann glauben von den Dingen, die im Himmel passieren? Und da ist ja noch so viel mehr, was er erlebt hat, weil er eben da ist und von diesen Dingen wollte er mehr und mehr sprechen. Aber diese Neugeburt, das ist etwas, dem können wir nur im Glauben begegnen. Und ich weiß nicht, wie es dir geht mit dieser Entscheidung und vielleicht ist die überhaupt noch dran. Vielleicht hast du die noch nicht getroffen. Vielleicht hast du diese klare Entscheidung wirklich für Jesus noch nicht getroffen. Und ich möchte dich heute einladen. Das neue Jahr beginnt 2020. Heute haben wir den ersten Gottesdienst. Das ist ein guter Tag, um eine Entscheidung für Jesus zu treffen. Um das Jahr mit ihm zu beginnen. Um dein Leben ohne ihn aufzuhören und einen Start mit ihm zu machen. Er ist so wunderbar und er ist auch der Einzige, der uns wirklich befreien kann von allen möglichen Lasten und setzt uns frei, wirklich auch den Willen des Vaters zu tun. Das ist auch etwas, was wir von uns aus nicht tun können. Es ist lauter Gnade, wenn sein Geist uns auch befreit dafür, um diesen Willen des Vaters zu tun. Wir können das nicht aus eigener Anstrengung. Vers 18 sagt Jesus, wer an ihn glaubt, wird nicht verurteilt. Wer aber nicht an ihn glaubt, ist schon verurteilt, weil er nicht an den Namen Jesus, den Namen des einzigen Sohnes Gottes, geglaubt hat. Und ich lese noch weiter, Vers 19. Und so vollzieht sich das Gericht. Das Licht ist vom Himmel in die Welt gekommen, aber sie liebten die Dunkelheit mehr als das Licht, weil ihre Taten böse waren. Sie hassen das Licht, weil sie im Dunkeln Böses tun. Sie bleiben dem Licht fern, weil sie Angst haben, dass ihre Taten aufgedeckt werden. Wer sich aber nach der Wahrheit ausrichtet, tritt ans Licht und jeder kann sehen, dass er in Verantwortung vor Gott handelt. Ich weiß nicht, wie es dir geht so im Alltag, aber es ist relativ häufig, beobachte ich im Alltag, dass man vieles so in die Dunkelheit schieben will. Es gibt immer wieder Dinge, das muss der nicht wissen, das muss der nicht wissen. Oder man versucht, die Dinge, über die wir nicht stolz sind, die braucht der andere nicht erfahren. Hier sagt das Wort, wenn wir mit ihm gehen, dann können wir offen leben. Und das ist auch so eine große Veränderung, die Gott gibt nach einer Neugeburt, dass wir offen leben können. Dass wir nicht verheimlichen wollen, sondern dass wir offen leben wollen. Mir sagte mal ein Seelsorger, der mich begleitet hat, das hat mir auch geholfen, auch bei Sünden, die man so gern im Versteck halten will und darüber nicht reden will. Er sagte, 50% des Sieges einer Sünde ist Bekenntnis vor Gott, weil es an die Oberfläche kommt. Und das hat mir sehr geholfen, auch weil ich dachte, okay, bekennen, ja, bekennen, sagen, ihm sagen und das Gott bringen. Und da ist ein ein großer Anteil schon von Sieg in dieser Sache. Und dann merkst du, dann wird es offen, dann kannst du mit Gott drüber reden und dann kannst du ganz anders schon damit umgehen. Wenn du vielleicht diese Entscheidung für Jesus getroffen hast, dann will ich eine weitere Frage stellen. Lebst du auch als Jünger Jesu? Kannst du von dir wirklich sagen, ich lebe als Jünger Jesu? Er ist mein Herr und ich möchte nichts anderes tun, als das, was er für mich vorgesehen hat. Das ist eine Ausrichtung, eine komplette Ausrichtung auf ihn. Folgst du ihm wirklich nach? Ist er der, der dein Ansporn ist? Ist er der, der auch das Sagen hat? Ist er wirklich der Chef auch in deinem Leben? Weil ich denke, das ist wirklich eine Sache, du kannst befreundet sein mit dem Christentum. Vielleicht findest du Jesus auch cool und sagst, ah, das ist eine tolle Sache. Aber es ist noch eine ganz andere Sache, wenn es wirklich persönlich wird. Wenn es für dich wirklich so ist, er dein Herr. Ja? Folgst du ihm nach? Richtest du dein Leben aus nach ihm? Gehört ihm alles, was dir gehört? Deine Finanzen, dein Besitztum, dein Leben, deine Fähigkeiten, deine Gaben. Ist es alles seins? Und das ist eine krasse Entscheidung. Das gebe ich ganz klar auch zu. Das ist eine krasse Entscheidung, aber es ist eine sehr schöne Entscheidung, weil er es besser weiß, weil er eine Linie auch fürs Leben hat, weil er einen Plan auch für dein Leben hat, weil er auch viel besser weiß, wie man überhaupt so ein freies Leben und ein offenes Leben leben kann. Es ist eine Gnade, die von Gott kommt, wenn wir uns ihm hingeben, wenn wir sagen, nicht mehr ich, sondern du, Gott, du sollst Herr sein. Es muss irgendwann ein Herrschaftswechsel tatsächlich passieren. Und dieser Moment, der ist entscheidend und der bringt einen Unterschied. In Hebräer 11, Vers 6 lesen wir, ohne Glauben ist es unmöglich, Gott zu gefallen. Hast du darüber schon mal nachgedacht? Ohne Glauben, es ist einfach unmöglich, dass wir Gott gefallen. Also Glauben ist der Kernpunkt, um den sich alles dreht. Der Glaube, den wir haben und der Glaube, wie wir mit Gott leben, das ist der Kernpunkt. Und nur durch diesen Glauben können wir Gott überhaupt nur gefallen. Es gibt einen anderen Vers, der sagt, Gott auch, dass er sieht uns. Das war mir sehr interessant, als ich das mal neu gesehen habe, dass Gott mir das so in diesem Vers auch gezeigt hat. Gott sieht uns in dem Maß unseres Glaubens. Seine Sicht auf uns ist in dem Maß des Glaubens. Das gibt so eine andere Perspektive, wie wir in der Welt umhergehen oder wie wir Leute betrachten. Also hier heutzutage, alles ist, es zählt ja so viel Besitztum. Ich bin manchmal erstaunt und erschrocken darüber, wie wir uns unterschiedlich begegnet, wenn jemand viel hat, wenn jemand wenig hat, wenn er von da kommt, wenn er von da kommt. Da sind so viele Kriterien, die wir menschlich uns aufgebaut haben und durch diese Augen begegnen wir uns. Ja? So begegnen wir uns, so sind wir miteinander da. Aber Gott sieht uns mit einem ganz anderen Licht. Seine Sicht auf uns, sagt die Bibel, ist in dem Maß des Glaubens. Und dieses Maß des Glaubens, das bewegt etwas. Und da begegnet er uns und er sieht uns so. Und deshalb lesen wir auch in Hebräer, als diese Glaubensväter aufgezählt werden, da werden sie alle aufgezählt, durch Glauben wurden sie gerecht erklärt. Durch Glauben und so weiter ist diese ganze Aufzählung. Lies mal gerne diesen ganzen Kapitel in Hebräer 11. Kannst du dir gern zu Hause mal durchlesen, weil es ist unglaublich, manche Namen, die du da auch findest im Alten Testament und die da aufgezählt werden und die da als gerecht erklärt werden. Ich las in diesen Zeiten gerade auch die Geschichte von Abraham nochmal und in den unterschiedlichen Begegnungen, wo Gott zu Abraham gesprochen hat, war das so schön, immer wieder danach zu lesen und Abraham glaubte Gott. Abraham glaubte Gott. Als Gott sagte, ich werde dir einen Sohn geben, dann glaubte er. Und in dem Alter auch, wo er schon wusste, sie könnten eigentlich keine Kinder haben, aber Gott sagte, er wird es tun. Und dann vergingen ja noch viele Jahre und dann erscheinen diese drei Männer nochmal bei ihm und Da kommt nochmal die Aussage, nächstes Jahr um diese Zeit werdet ihr einen Sohn haben. Und er glaubte. Er glaubte Gott. Und dieser Glaube, sagt Gott, durch diesen Glauben habe ich ihn für gerecht erklärt. Und das ist so ein schönes Geheimnis. Durch diesen Glauben kommt Gerechtigkeit. Der Glaube, der gibt eine ganz neue Dimension. Und das sind nicht hauptsächlich unsere Taten, ja? Weil die Gnade so viel zudeckt. Dieser Glaube, der setzt etwas frei und der setzt dich auch in Bewegung. Und wenn du aufhörst zu glauben, dann merkst du, du gehst in einen Stillstand rein. Aber wenn dieser Glaube immer wieder genährt wird, dann merkst du, da ist Bewegung, da geht etwas. Ich musste in vielen Abschnitten meines Lebens mussten wir uns entscheiden, glauben wir das wirklich? Ist das jetzt von Gott? Ist das jetzt Gottes Weg, wie wir vernehmen, dass er gesprochen hat? Wollen wir jetzt tatsächliche Entscheidungen auf das Reden Gottes treffen? Ja, und manchmal bist du mit mulmigem Gefühl, ja, und bist dir auch nicht 100% sicher, ist das jetzt Gottes Reden wirklich? So haben wir es gerade verstanden. Und dann wollen wir den nächsten Schritt gehen. Aber Gott ist so gut, er hat das in diesen Zeiten immer wieder, wenn wir so vor Entscheidungen standen und dann Gott gefragt haben und dann bereit waren, auch Schritte zu gehen, ist Gott wirklich so gut und gerecht, dass er uns immer wieder ganz, ganz nahe war. Und er hat uns so unglaublich, unglaublich versorgt auch. Ich weiß eine Sache, in der Zeit, in der Bibelschulzeit, die wir dort waren, 2 Jahre, wir hatten das Geld gar nicht, um das Ganze da zu bezahlen. Und eines der Lektionen, die Gott uns in dieser Zeit gezeigt war, ist einfach, dass er uns versorgt hat, ja, in dieser Zeit. Und ich hatte davor in der Buchhaltung gearbeitet, ich war das sehr gewöhnt, mit den Zahlen ganz klar zu sehen, was reinkommt, was rausgeht und ob es da ist oder nicht. Und jetzt plötzlich würden wir da hingehen, wir würden Geld zahlen müssen und wir hatten das nicht, wie soll das eigentlich geschehen? Das fiel mir schwer, in diesem Bereich wirklich Gott zu glauben. Wie soll das denn laufen? Und als wir dann dort waren und wir konnten am Anfang nur einen Teil zahlen und dann haben wir dort in diesen Tagen und in diesen Wochen und in Monaten hat Gott unbekannte Leute bewegt und hat uns immer wieder auch Geld zukommen lassen von Leuten, die wir nichts gehört haben. Da waren Briefkästen und so weiter, wir haben manchmal Briefumschläge aufgemacht und das war um die Mittagszeit, nach dem Mittagessen sind wir in unser Zimmer gegangen und haben dann Briefumschläge aufgemacht und dann war da Geld drin, ja, und so oft ohne Namen. Wir saßen manchmal da mit Tränen gerührt einfach davon, weil es wieder etwas da war. Ich ging dann gleich so dort und zahlte das Schulgeld wieder ein Stück weiter. Und das war so ein Gehen im Glauben, Schritt für Schritt. Aber es war unglaublich und das ist für mich immer noch so ein Zeichen seiner Liebe, wenn er redet, wenn er möchte, dass wir etwas tun. Und wenn wir gehen, dann steht er auch zu uns, ja. Und dann ist er bei uns und dann führt er in den nächsten Step. Ich weiß, als unser dritter Sohn, der Gregory, dann geboren wurde, wir hatten am Anfang ein kleines Auto dort zur Verfügung und dann wurde es zu eng mit den 3 Babys, wir konnten die 3 Kindersitze nicht mehr hinten platzieren und dann musste Linda oft da hinten sitzen, wir hatten einen nach vorne und so weiter und dann haben wir uns überlegt, wie können wir, dann haben wir angefangen zu beten, wie können wir ein größeres Auto haben, dass die einfach da nochmal sitzen. Und dann hat ein Bekannter von mir, hat das mal wo gehört, und dann hat er das hat ein Bekannter von uns, was ich nicht wusste, einem anderen Freund erzählt. Und der ruft mich mal an und sagt, ihr habt ja dieses andere Auto, was meinst du, wenn du das verkaufst, was kriegst du dafür? Und ich sage, hatte ich mich schlau gemacht in den nächsten Tagen, 1.500 Euro, sagte ich, kriege ich dafür. Okay, sagt er, dann kannst du einfach, verkauf das und das Geld, was du dafür bekommst, bring es mir und dann gebe ich dir meins. Okay, wo wohnst du, sag ich, und ich kannte ihn nicht, in Mainz. Wir waren oben in Bad Gandersheim, sag ich, okay. Dann haben wir ausgemacht, ich weiß nicht, ich glaube, es war 2 Wochen später oder so, ich habe einen Freund aus der Bibelschule gefragt, du kannst mit mir mitfahren, wir müssen unser Auto holen. Und sagte, ja, ich fahre mit dir. Dann fahren wir los, wir waren gute Freunde und wir fingen an, im Auto zu erzählen über gerade Dinge, die in unserem Leben so präsent waren. Und während dem Fahren so, er ist Pastor und Rechtsanwalt, fängt er mich an, über das Auto zu fragen. Ich sage, was ist denn das für ein Auto, was wir jetzt da holen? Ich sage, es ist ein Passat. Okay, sagt er, und wie viele Kilometer hat er? Weiß ich nicht, sag ich. Welche Farbe hat er? Weiß ich auch nicht, sag ich. Ich denke, du hast das gesehen oder was? Nee, ich habe es nicht gesehen. Ich habe mit einem Mann gesprochen und der hat gesagt, er gibt mir sein Auto, wenn ich ihm das Geld bringe. Diese 1500 Euro müssen wir ihm bringen und dann haben wir ein anderes Auto. Und dann, und er fragt, ich weiß nicht was noch, er hat noch zwei andere Fragen und er sagt, du weißt ja gar nichts von dem Auto, du fährst jetzt ein Auto abholen, was du gar... Ja, ich weiß auch nichts, aber ich weiß, dass es von Gottes sei, das wird gut. Und dann sind wir hingefahren und dann gingen wir da in das Apartment da in Mainz und dann habe ich das Auto immer noch nicht gesehen und er hat den Vertrag alles fertig und dann hat er gesagt, und ja, die 1500 Euro habe ich ihm gegeben, dann haben wir da unterschrieben und dann, okay, super, sag ich, dann haben wir uns kurz vorgestellt, ein bisschen haben wir kurzen Austausch und so, und na gut, sagt er, dann hole ich das Auto, sagt er, und dann hat er das Auto geholt und dann war es ein Passat, er hatte knappe 200.000 Kilometer, hatte alles Service, alles möglich gemacht, war ein super schönes Auto. Ich weiß, wir fuhren von da weiter, ich sage, oh, der hat sogar Sitzheizung, oh, oh wow. So, war zu der Zeit Luxusausstattung, hat die beste Ausstattung gehabt und wir sind das Auto noch so lange gefahren. Ja? Das Auto hat uns gedient, bis wir nachher hier auch runtergezogen sind. Aber ich erzähle es nur deshalb, weil das waren so Liebestaten von Gott. Das waren... so praktische Sachen. Gott ist auch so ein praktischer Gott. Er weiß, was uns fehlt. Er weiß, was wir gerade brauchen. Und er weiß auch genau, was richtig ist gerade für uns, was jetzt gut ist für die nächste Zeit. Er weiß es ja so viel besser sogar als wir. Manchmal beten wir eine Sache und Gott hat was anderes vorbereitet. Wir müssen nur erkennen und sehen, ist er dabei? Ist er der, der jetzt gerade in dieser Sache drinnen ist? Ja? Und wenn er dabei ist, dann merkte ich immer wieder, es ist auch so ein Vertrauen an ihn. Ja? Wenn Gott das geben will, selbst wenn ich jetzt viel davon nicht weiß, ich hatte ihn mittlerweile in so vielen anderen Dingen erlebt, dass mein Vertrauen da war und ich wusste, Gott, wenn es von dir ist, wird es gut sein. Es wird wirklich gut sein für uns. Ja? Und es war so gut. Wir waren das letzte Wochenende ganz oben in Lingen im Norden und da hat ein Freund von uns, der Chefarzt ist da oben in Lingen, der hatte uns eingeladen zu ihrer Silberhochzeit. Wir kommen ursprünglich auch aus Paraguay, wir sind da nach oben gefahren, das war eine riesen Hochzeit da, eine riesen Silberhochzeit und sehr viele Ärzte waren da bei der Feier. Und dann auf einmal kommt jemand auf mich zu und sagt, bist du der Uwe Braun? Ja, sage ich und so. Da sagt er, ich bin der Marco. Sagt er, ja, wer nochmal den Nachnamen, wir hatten jetzt so lange keinen Kontakt, sagt er. Ich wollte noch mal nachfragen, wie lange hat denn unser Auto euch noch gedient? Ah, und dann kam es wieder, ja, der stand da vor mir und da holt er seine Frau und dann haben wir uns wieder ausgetauscht darüber. Es war so schön, sie wieder zu sehen, weil sie in ihrem Herzen, ich hatte es damals schon so verspürt, in ihrem Herzen war einfach nur, uns zu segnen. Und deshalb, das war so eine Liebe, ja, und als wir sie dort wieder sahen, er ist Arzt, wie gesagt, in Mainz sind sie ist Opernsängerin. Aber ja, das war so schön, sie mal nach so vielen Jahren wieder zu sehen. Wir hatten uns jetzt lange nicht gesehen. Aber jetzt wollte er sich einfach nochmal erkundigen, weil er nicht mehr gehört hatte, wie lange hat das Auto denn eigentlich noch funktioniert? Hat es euch gedient? Ja, sage ich, das war wirklich ein Riesengeschenk, hat uns riesig geholfen. Aber es waren Schritte im Glauben. Es waren Schritte im Glauben. Und so wie die Neugeburt, diesen ersten Schritt, da bringst du den Glauben Jesus, ja, und sagst, ich möchte dieses neue Leben mit dir beginnen. Ich möchte diesen Schritt mit dir gehen. So sind auch die weiteren Schritte. Unsere Schritte, wenn wir mit Gott gehen, sie sind immer wieder im Glauben. Und wir werden immer wieder getestet, wo steht unser Glauben? Wo ist unser Vertrauen? Wo stehen wir gerade? Wo ist unsere Liebe zu ihm? Und wir dürfen durch diese Schritte immer wieder neu sehen und erkennen, dass Gott es wirklich gut meint mit uns. Er hat nur gute Pläne für uns und das ist das Schöne wirklich mit diesem liebenden Gott. Wie Nikodemus hier aber fragt, wie ist das eigentlich? Und Jesus sagt, das ist etwas Übernatürliches, was Gott schenkt. Wir können das so nicht erklären, aber es ist ein übernatürlicher Weg, ein neues Leben, was entsteht, wenn wir einmal Ja zu Jesus sagen. Und was brauchst du dafür? Du brauchst ein aufrichtiges Herz, das das wirklich will mit Jesus leben. Nicht nur, sage ich mal, manchmal wollen wir es ja auch vielleicht nur so verschönern und sagen, dann sind alle Probleme weg. Nein, die sind nicht einfach nur alle weg. Aber Jesus fängt an, mit uns zu gehen und er fängt uns an zu lehren und unser Leben kann sich immer mehr nach ihm ausrichten und er hilft uns wirklich auch diese Probleme zu bewältigen mit seiner Gnade. Aber es ist ein Start und ab dann gehen weitere Schritte, gehen nächste Schritte und neue Glaubensschritte, die wir dann gehen können. Wie geht's dir damit? Bist du schon mit Jesus unterwegs? Ich denke, die meisten hier sind wahrscheinlich mit ihm ganz klar unterwegs. Aber ich merkte in der Vorbereitung wirklich, dass Gott es neu stellen will, die Frage hier heute. Wirklich, bist du schon ganz klar mit Jesus unterwegs? Und wenn nicht, kannst du es heute tun. Wir werden heute hier auch, wir werden noch eine Lobpreiszeit haben und dann will ich einfach Gelegenheit geben für dich, dass du Entscheidungen triffst heute, dass du die Gelegenheit nutzt. Wir werden hier Leute haben, die gerne für dich beten. Ich bin natürlich auch bereit. Manchmal tut es gut, es mit jemandem zu tun. Du kannst es natürlich auch alleine machen. Du kannst es auch in deinem Zimmer machen. Aber du kannst es auch mit einem Bekannten machen, wo du sagst, zu dieser Person habe ich Vertrauen. Ich würde das einfach mal festmachen mit jemandem. Und dann kannst du diese Entscheidung für Jesus einfach festmachen. Aber es ist sehr, sehr schön, wenn wir es irgendwann wirklich auch klar machen. Und du weißt, an dem Tag, da habe ich mein Leben Jesus gegeben. Da weiß ich, dass ich diesen Herrschaftswechsel vollzogen habe. Oder vielleicht ist für dich auch ein anderer Schritt dran, so am Anfang des Jahres, im Glauben. Im Glauben neuen Schritt wagen, Mut zu haben. Vielleicht ist Vergebung auch dran, jemanden zu vergeben. Es ist auch so ein Schritt, den du mit Gottes Hilfe nur gehen kannst. Wir können das manchmal von uns aus nicht, aber es ist eine ganz besondere Gnade, wenn Gott dir es aufs Herz legt und wenn du auch von dir aus bereit bist, auch jemanden zu vergeben. Auch selbst wenn der andere noch nicht so weit ist, vielleicht mit dir darüber zu reden. Ohne Glauben ist es unmöglich, Gott zu gefallen. Ohne Glauben können wir Gott nicht gefallen. Wir brauchen diesen Glauben und der stärkt uns, um wirklich in diesem Vertrauen mit Gott weiterzugehen, vorwärts zu gehen und mit ihm unterwegs zu sein. Darf ich das Lobpreisteam bitten, dass wir in die Lobpreiszeit gehen und in dieser Zeit, lass es einfach mal auf dich wirken. Denk mal drüber nach, ob Entscheidungen dran sind im Glauben oder ob du diesem Glauben vielleicht wirklich so diesen ersten Schritt geben kannst und willst heute, um dieses neue Leben mit ihm zu starten. Und wenn vielleicht andere Entscheidungen dran sind, dann möchte ich dich ermutigen, hier werden nach der Lobpreiszeit auch hier Leute sein, die für dich gerne beten, die dich segnen wollen. Und wenn du dann magst, sagst du etwas dazu. Wenn du auch nur Gebet empfangen willst, kannst du es natürlich auch gerne tun. Ich möchte dich ermutigen dazu, einfach auch konkrete Schritte auch in dieses Jahr im Glauben zu nehmen. Amen.